So, unser nächster Vortrag ist um Hardware, Firmware, Reverse Engineering, Side-Channel-Analyse, Fault-Injection und all das um Code-Ausführung auf einem besonderen Chips auswählen. Das sind sehr viele Buzzwords. Ich wünsche euch viel Spaß mit Thomas Roth, aka Stack Smashing, mit dem Vortrag Ace Up the Sleeve Hacking into Apple's New USB-C Controller. Viel Spaß und eine große Runde Applaus. Ja, vielen Dank. So, los geht's. Hallo zusammen. Willkommen zurück in Hamburg. Ich bin Thomas Roth. Ich bin Sicherheitsforscher für Hardware und Firmware, auch Mitgründer von Hextree. Und ihr könnt mich auf den meisten Socials als Spec Smashing oder Guitar Ninja finden. So, jede Forschung basiert das hier auf der Arbeit von vielen anderen Leuten. Sehr viele Leute haben da vorher daran gearbeitet und ohne diese Leute wäre ich nicht hier. Also zuerst Sigusa hat irgendwas geschrieben und war für sehr viele Fragen und Antworten verständlich. Olli von Thunderbolt Patcher, das Asahi Linux Team, das sehr viel der Hardware, über die wir sprechen, dokumentiert haben. Carlo Mahanio ist meine Twitch-Ente, wenn es um Fortinjection geht. Jeska, Fabio und Caro machen Sachen auf kaputte Technologie. Maxinier für Central Scrutinizer und dann das T8012 Dev Team, die haben ursprüngliche Forschung gemacht auf dem irgendwas. So, in diesem Talk, das ist eigentlich der dritte Tag, Teil einer Trilogie. Das war eigentlich nicht der Plan, aber ja, da sind wir jetzt. So, die Hintergrundgeschichte ist, wenn ihr die alten iPhones kennt, die hatten den Lightning-Anschluss. Und der Lightning-Connector macht einige offensichtliche Sachen. Also er lädt auf, er hat USB, er kann Video und Audio drüber und so weiter. Aber über die langweiligen Sachen hinaus kann es auch einige coolen Sachen, also JTAG, Debugging, UART und auch ein Protokoll namens SDQ über Lightning. So, und vor zwei, drei Jahren haben wir ein Open-Source-Kabel entwickelt, das diese Sachen zugreifen kann und das hieß Tamarin Cable und wir wollten ein billiges und Open-Source Lightning-Tooling, das man für $10 oder so machen kann. Und dann kann man mit diesen ganzen Bassen spielen, wo man vorher vielleicht $700, $800 Hardware braucht hat. Leider hat Apple alle unsere Arbeit weggeschmissen und sie haben das hier gemacht. Das USB-C iPhone ermöglicht Aufladen, Daten, Audio, Video. Sie haben aber den ganzen coolen Zeug vergessen. Also sie haben das alles weggemacht. Also vor genau einem Jahr, exakt einem Jahr im Saal 1, also nicht weit von hier, haben wir darüber geredet, das iPhone 15 und USB-C und wie wir Tamarin C gebaut haben, um das in USB-C-Bus zuzugreifen. Also einige Pins auf dem USB-C-Port haben wir zum Beispiel zu verschiedenen Bussen geschickt. Also konnten wir damit einige der Sideband-Pins verwenden von dem USB-C-Connector, also UART konnten wir machen, SWD, also Debugging und auch einige andere interne Busse, zum Beispiel SPMI. Und vor genau einem Jahr haben wir dieses PCB veröffentlicht, das heißt Tamarin C, das ist ein kleines Tool, um mit USB-C auf dem iPhone zu spielen. Ist es mein Kabel oder ist da was anderes? So. Und dann können wir mit USB-C auf dem iPhone 15 rumspielen. Und auf alten iPhones, auf den Lightning-iPhones, war all das, um den Zugriff zu JTAG und so weiter bekommen, das wurde von einem Chip, der TriStar oder Hydra heißt, wurde es gehandelt. Und der war direkt mit einigen von den Lightning-Kontakten verbunden und da konnten wir den Pinout selber konfigurieren. Und auf den neueren iPhones, also mit USB-C, das kommt von einem Chip namens ACE3. Und da könnt ihr schon sehen, der Chip ist physikalisch größer. Und das hier ist eigentlich der Chip von einem MacBook, aber es ist sowieso fast das gleiche. Und das ist eigentlich neues Territorium mit dem iPhone 15. Aber ihr könnt es euch vorstellen, das heißt ACE3. Es gibt vielleicht auch andere ACE-Controller. Auf früheren MacBooks gab es schon. Auf früheren MacBooks gab es einen Chip namens Ace-2. Und der Ace-2 war eigentlich eine kleine Thunderbolt-USB-C-Controller. Okay, wir wechseln kurz Adapter aus. So, kleine technische Schwierigkeiten. Es ist noch Tag 1. Yay! Applaus. So, ein gutes, ich setze hier ein gutes Beispiel dafür, random USB-Devices in meinen MacBook einzustecken. Also, hier, es gab eine frühere Version von dem Ace-3, die hieß Ace-2 und das war in verschiedenen MacBooks drin und so weiter. Aber das ist ein USB-C-Controller. Warum kümmern wir uns darum? Naja, auf dem iPhone 15 ist es interessant, weil wir haben den großen System on Chip, also den Hauptprozessor und dann den Ace-3 ganz unten. Und der Ace-3 sitzt zwischen dem SoC und dem tatsächlichen USB-C-Port. Und auf der einen Hand macht der die ganze Power-Delivery-Kommunikation und macht Aufladen und so weiter. Aber er handelt auch etwas aus, so genannt VDM, Vendor-Defined Messages, also herstellerdefinierte Nachrichten, die von Apple verwendet werden, um den USB-C-Port umzukonfigurieren, um zum Beispiel Zugriff zu SWD, zu UART, zu echten USB zu kriegen und so weiter und so fort. Und all das passiert auf dem Ace-3. Und um herauszufinden, welche Befehle es gibt und was wir tatsächlich damit machen können, weil es natürlich offenbar zu einigen verschiedenen Bussen verbunden ist, da hätten wir gerne Zugang auf die Firma von diesem Chip. Gibt es vielleicht noch mehr geheime Befehle oder so? Also von außen sieht es aus wie ein Power Delivery kontrollierter Multiplexer. Aber auf dem iPhone 15, wenn man es in DFU-Modus einstöpselt, also wenn man die Buttons für 7, 15 Sekunden presst, was auch immer, dann geht es in den Firmware-Upgrade-Modus und wenn man das iPhone 15 dann einsteckt, dann kommt es in einen Modus, der heißt Port DFU und in dem Modus ist es ein vollständiger USB-Stack, der auf dem Ladecontroller läuft. Also wenn es einsteckt, dann geht es in den Port DFU-Modus und sobald man aus dem Modus rausgeht, nur danach geht man in den echten DFU-Modus von dem SoC. Also wenn ihr euch einen Bootrom-Exploit Checkmate vorstellt, stellt euch vor, ihr könntet das direkt auf dem USB-PD-Controller laufen lassen. Also wenn ihr den Controller backdoort, dann hättet ihr Persistence auf dem Gerät, ohne Persistence auf dem SoC zu haben. Das hat mich also neugierig gemacht, was kann dieses Gerät so machen? Ich hätte gerne die Firmware davon. So, wie gesagt, das Ace-3 ist nicht das erste Ace. Wir haben das Ace-2, den Vorgänger, und vom Ace-2 können wir einen Datasheet kriegen, weil das einfach nur ein umbenannter TPS 161 irgendwas, ich habe die Zahl verpassen, mit einem bestimmten ROM. Und die erste Suche war, vielleicht ist der neue Controller auch ein bestimmtes Texas Instruments Chip, das umbenannt wurde. Ist es aber leider nicht. Also es ist eine vollständige Blackbox. Der Chip macht irgendwas Interessantes, wir haben keine Ahnung, wie er funktioniert, was er macht, wir haben keinen Pinout, wir hatten zu dem Zeitpunkt keine Schematiken, weil das iPhone 15 und das MacBook ganz neu waren, also und so weiter. Aber weil es vom Ace-2 zum Ace-3 geht, war es wahrscheinlich eine evolutionäre Weiterentwicklung. Also konnten wir uns denken, dass es viele Ähnlichkeiten gibt zwischen diesen zwei Chips. Also habe ich entschieden, den Ace-2 anzuschauen, weil der schon von anderen Leuten erforscht wurde. Ich wollte herausfinden, was wir da machen können und dann von dort den Ace-3 zu versuchen anzugreifen. Und der Ace-2, den findet man auf allen modernen M1, M2, M3 Nicht-Pro MacBooks und es gibt einen Pro-Port. Und vor ein paar Jahren noch auf den T2 MacBooks, da hat das T8012 Dev Team rausgefunden, dass dieser Chip Debugports enabled hat und dass wir die Firmware davon selber rausdumpen können. Und mit dieser gedumpten Firmware konnten wir diese ganzen Apple Port Secrets rausfinden. Und so haben wir ursprünglich Serial auf dem MacBook rausgekriegt und so weiter und so fort. Leider konnten sie es nicht einfach aus rechtlichen Gründen veröffentlichen, also musste ich ein MacBook von mir selber aufmachen, schlecht Kabel reinlöten und die Firmware dumpen. Und ja, nach viel Reversing oder etwas Reversing habe ich den Hauptbefehlhändler gefunden von allen Befehlen, die der Chip unterstützt. Also es gibt verschiedene Level von Befehlen, also privilegierte Befehle gibt es, so wie zum Beispiel mem, l, mw und so weiter. Und diese privilegierten Befehle sind eigentlich Peek und Poke. Leider sind sie auf produktiven Geräten deaktiviert. Ihr werdet sehen, warum es sehr nützlich ist, diese Befehle zu haben. Aber das sehen wir am Ende des Talks. Ja, wir kennen jetzt alle Befehle, die das unterstützt. Und wenn wir können diese Befehle schicken vom User Space, vom SoC auf den ACE2 über den HPM-Bus von Apple, Host Port Microcontroller Bus. Und das ist eigentlich eine API, die mit einem I2C-Device spricht. Es gibt eine UserSpace-Tools dafür, HPM Diagnose kann man auf dem Mac laufen lassen und dann sieht man diese ganzen Sachen, die Chip macht und so weiter. Und diese kurzen Befehle, die wir da schicken können, sind sogenannte 4CC-Kommande, also 4 ASCII-Ziffern, die eine Zahl ausgeben. Also ein sehr, sehr, sehr einfaches Protokoll. Man macht das Kommando in Register 9 und der Status kommt zurück in Register 3 und so weiter. Und ich habe ein Tool geschrieben, das heißt ACE-Tool auf Thunderbolt-Patch basieren, um mit diesen ACE-Chips zu kommunizieren. Und das erlaubt uns, Befehle zu schicken, zum Beispiel hier GAID-Befehl und dann rebootet sich der Chip. Und was jetzt cool ist, weil wir die Statusregister aussehen können, können wir den aktuellen Status von dem Chip sehen. Also hier booten wir ihn zum Beispiel neu und während er rebootet, können wir sehen, ist er im Bootloader-Mode oder im Application-Mode und so weiter. Das wird später wieder wichtig.
Now, neben dem ACE2 ist auch ein SPI-Flash. Und diese externe Flash ist am schwierigsten zu reverse-engineeren, wie ich das je gesehen habe. Es enthält nicht die gesamte Firmware, sondern es hat nur Patches für die Read-Only-Memory, die in den Chip eingebaut ist. Und das macht Reverse-Engineering fürchterlich. Jeder Call in die Firmware geht in die Segway-Funktion, die dann einen Pointer dereferenziert von einer Liste, der von einem externen Speicher auf die RAM geladen wird. Und davon hängt es ab, ob wir in eine Funktion im ROM springen, original ungepatcht, oder geladen in die RAM, wenn es gepatcht ist. Das heißt, jede deiner Referenzen ist drei Schichten tief. Es gibt keine netten Kreuzreferenzen und ich hatte keine gute Karte, welcher Speicher read-only ist und so weiter. Also musste ich eine ganze Menge an Skripten schreiben, um das wegzuoptimieren. Und es gibt hunderte dieser Funktionen. Okay. Vieles davon reverse-engineert, habe viel Zeit verschwendet, aber okay, zumindest verstehen wir jetzt, was los ist. Interessanterweise, ihr habt es vielleicht schon erraten, dieser Chip bekommt Updates. Das heißt, es gibt ein Tool in macOS, das heißt USB-C Firmware Flasher. Und dieses Tool erlaubt uns, Firmware auf den Chip zu flashen. Und wir können, was auch immer, an Updates draufspielen. Aber die Updates sind geschützt mit RSA 3072. Und auch heute schon ist das sehr schwer zu cracken, um es einfach auszudrücken. Und abhängig davon, ob man Apple ist oder ich, sind die Signaturen nur während den Updates gecheckt. Das heißt, es gibt kein sicheres Hochfahren. Wenn dein Zeug auf dem externen Speicher ist, dann ist alles da. Und das heißt, wenn es einmal gemacht ist, funktioniert es. Wir könnten das mit unserem in Hardware machen, aber ich habe ein MacBook, das hat so eine kleine Ausbuchtung und das ist einfach nicht sehr ergonomisch, um damit zu arbeiten. Nachdem ich mir die Schemata des Geräts angeguckt hatte, wusste ich, dass man SWD auf den Chip hat. Aber ich habe auch gesehen, dass es eine andere Linie gibt, die zurückgeht. Das geht zum Programmierport. Das heißt, die SoC kann das andere debuggen. Es gibt zwei GPIOs und wenn man mit diese GPIO Bitbanks, dann kann man einen Debug-Import machen. Also, das heißt Apple GPIO Und es gibt einen Speicherbereich im Kernelspeicher, den wir benutzen können und GPIOs disablen können. Die müssen die GPIOs kontrollieren, um die Hintergrundbeleuchtung anzumachen. Und wenn du weißt, wie man mit die anspricht, die Kernel Rewrite Extension erlaubt uns, in den vom Nutzer Speicherbereich rauszuschreiben. Das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man das auf dem Hauptrechner macht, aber für mich ist das gerade super nutzvoll. Wir können die Pins kontrollieren, die zu den Debug-Ports des ACEs sprechen. Das heißt, lass uns SWD bitbangen durch den Kernel. Ich habe ein kleines Tool geschrieben, das ist eine User-Space-Explication, die mit dem IO-Kernel spricht, der dann auf den peripheren Speicher schreibt, der die physischen Pins kontrolliert und das spricht dann mit dem ACE-Teil. Dieses Tool heißt ACEDump, das tut das Ganze und das erlaubt die Firmware des ACE-Tool zu bekommen, installiert die Sache und dann kann man die Firmware bekommen. Vorher musste man das MacBook aufmachen, reinpacken und so weiter. Ich will ja eigentlich nicht nur dumpen, ich will ja auch debuggen. Das heißt, ich habe das ganze Zeug importiert, um OpenOCD zu öffnen und habe einen Tamarin-Kernel gebaut, der dir erlaubt, SWD zu bitbangen und SOCs an alle GPIOs zu schreiben. Und ihr werdet sehen, es gibt mehr als das, was man auf manchen MacBooks debuggen kann. Apple hat ein eigenes internes Kernel-Modul, das ungefähr dasselbe tut, denke ich, aber das ist eine Open-Source-Implementierung. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen um Tooling, Leaks und so weiter. Und ihr könnt das auf meinem GitHub finden. Hab das Ganze gemacht, hab ein bisschen damit rumgespielt, hab ein Flash-Drive geschrieben, konnte ich vom User-Space dahin hochladen und erinnert euch dran, wie wir Patches vom Flash geladen haben. Patches können patched out werden.
And this is awesome.
Und das ist wunderbar, weil das erlaubt uns persistentes Backdooring des ACE2 und das überlebt eine komplette Neuinstallation. Es macht nichts Nützliches und ich habe damit jetzt ehrlicherweise nicht viel Zeit verbracht mit dem ACE2, eher mit dem ACE3. Meine Hauptfrage war, kann man das Gleiche mit ACE3 machen? Also, das ACE3 ist auch von Texas Instruments, das sehen wir an dem kleinen Logo oben. Und als ich das gemacht hatte, gab es keinerlei öffentliche Information, keine. Es wird im iPhone 15 benutzt, auch im MacBook Pro. Und das ist interessant, weil wenn ihr mit Hardware rumspielen wollt im iPhone 15, das ist fürchterlich nervig, alles ist klein, kompakt. Man kann nicht so richtig Code ausführen im Nutzerspace, das mit dem Kernel spricht und so weiter. Aber am MacBook Pro hat man oft Debug-Ports, nette Testpunkte, alles ist groß genug, dass man schön löten kann und so weiter. Also habe ich mir ein MacBook Pro M3 Max bestellt. In der Hoffnung, dass ich meine softwarebasierte Attacke wiederverwenden kann. Die ACE3 benutzt nicht den USB-C Firmware Flasher. Das ist ein neuer Lib-Updater und sie benutzen auch verschiedene Upgrade-Mechanismen zwischen dem iPhone und dem MacBook Pro. Ich glaube, im iPhone machen sie auch irgendwas mit SWD. Auch die Updates sind personalisiert. Es ist nicht nur eine Signatur, sondern personalisiert pro Maschine und Apple-Check-Dinge und so weiter. Das heißt, ich habe mich entschieden, die GPIO-SWD-Attacke zu probieren, um irgendwie da Zugriff zu bekommen. Das große Problem ist, wir haben die Schematas dieses Geräts nicht. Wir wissen nicht, welches GPIO des Geräts die richtigen Pins kontrolliert. Was machen wir also? Wir haben ACE3 und den Prozessor mit seinen ganzen hunderten Eingängen und zwei dieser zufälligen IOs werden hoffentlich irgendwie zu dem Chip gehen. Das war meine Hypothese. Das heißt, es ist eigentlich Brute Force. Wir sprechen diese IOs zufällig an, bis wir hoffentlich den richtigen finden. Versucht das bitte nicht ernsthaft. Die gute Nachricht ist, Amazon hat ein 3-Tage-Rückgaberecht. Das heißt, ich habe mir keine so großen Sorgen gemacht. Weil zufälliges Zeug passiert. Das Keyboard geht aus, das geht an, das geht aus. Unglücklicherweise hat es nicht funktioniert. Die Frage ist, schicken wir es zurück oder ihr wisst schon. Das heißt, ich habe mich entschieden, meinen Schraubendreher zu nehmen und reinzugucken. Wenn man das aufmacht, das neue MacBook, kann man direkt die Debugging-Ports sehen, die man nur auf den vorherigen MacBooks gesehen hat. Und netterweise, wenn man damit rumspielt, scheinen das dieselben Signale wie bei früheren MacBooks rauszukommen. Das heißt, ich war relativ zuversichtlich, dass ich den Debug-Pinout des Chips verstehen kann. Hier haben wir es, die SpyFlash und die Debug-Connectors. Ich habe mit einer Nadel, einem Nadeltest rumgepresst, habe versucht, das mit physischem Programmierer zuzugreifen. Und ich wollte da jetzt nicht reinlöten wegen dem 30-Tage-Rückgaberecht. Das heißt, es hat leider nicht funktioniert, aber ich konnte wenigstens feststellen, dass die GPIOs, von denen ich dachte, dass es die richtigen sind, mit einem Logikanalyse, und da konnte ich checken, dass ich die richtigen GPIOs gefunden hatte mit meinem Software-Controller. Das heißt, der Debugboard ist disabled. Lass uns die Flash dumpen. Wieder, es ist super nervig zu löten, weil man da sehr präzise arbeiten muss. Und irgendwie haben irgendwelche Flash-Controller waren nicht gut verbunden. Das heißt, ein paar Dutzend Versuche später hatte ich Glück und hatte Zugriff auf die Firmware und die Flash-Inhalte. Wenn man die Zeit zurückspult, das waren keine Patches, nicht die gesamte Firmware. Alles war anders. Es gab keine Überschneidungen zwischen dem alten und dem neuen. Und was mir sehr große Sorgen gemacht hat, da waren Hinweise auf Encryption Keys, Hashes und so weiter. Das heißt, ich habe mir den Hexdump ein paar Stunden lang angeguckt und konnte früher oder später ein paar CRCs identifizieren und feststellen, hey, lass doch ein paar Bits flippen, das fixen und schauen, ob es immer noch bootet. Das ist der einfachste Weg, um zu gucken, bootet es noch. 19 days left on the return window. Noch 19 Tage Rückgaberecht. Unglücklicherweise funktioniert das nicht. Ich kann das auf der modifizierten Firmware nicht zum Booten bringen, aber ich habe es nicht gebrickt. Zumindest nicht komplett. Es hat gebootet. Das Problem ist, wenn man es einmal flasht, dann ladet es nicht mehr. Du hast also ein paar Stunden und ihr werdet sehen, warum das super nervig wird später. Okay. Und dann, ich konnte keine Issues finden. Ich konnte da einfach keinen Code zum Laufen bringen. Das heißt, entweder bin ich schlecht im Reversen, das ist die vermutliche Antwort, oder sie sind einfach gute Ingenieure, oder beides. Was interessant ist, ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt verschiedene AAC-Chips für verschiedene Ports. Was passiert also, wenn wir den Flash-Tab als anderen ACE-Chips nimmt? Ich habe sie verglichen und festgestellt, dass die verschiedenen ACE-Chips verschiedene Firmware am Laufen haben und der hintere Port ist im Wesentlichen die größte Firmware, der macht ein bisschen mehr interessantes Zeug. Das wurde auch dokumentiert und es gibt nur kleine Unterschiede. Unglücklicherweise, die Regionen mit hoher Entropie sind Teil dieser Unterschiede, das heißt, es sind vermutlich verschiedene Signaturen. Um das zu verifizieren, habe ich versucht, die ACE-Firmware zu flashen von oben rechts nach unten links und es bootet halt nicht. Das heißt, Firmware zu transplantieren funktioniert nicht. Also gibt es vermutlich irgendeine Personalisierung pro Chip für verdammte USB-C-Controller, also ernsthaft. Am Ende habe ich versucht, GPS, physischen SVD-Zugriff modifizieren und ändern der Flash-Contents, versehen und so weiter. Und das heißt, wir haben einen undokumentierten Chip, keine Firmware, nur ein paar einfache Kommandos. Ist es Zeit aufzugeben? Nein, ich glaube an Fault Injection. Das heißt, grundsätzlich, die Idee ist, wir packen Faults in den Chip, die zu unterschiedlichem Verhalten führen kann. Und hoffentlich flippen wir ein BIP, ein wichtiges Bit und so weiter und so weiter. Und es gibt verschiedene Techniken. Es gibt Fault Injection, Laser Fault Injection, BBI und so weiter. Das hat das kleine Problem, dass da immer mal wieder Chips gebrickt werden. Jeder gebrickte Chip kostet ungefähr 700 Kröten für USB-C-Controller, also ja. Ich hatte zuerst darüber nachgedacht, Voltage-Folded-Jacken zu machen, wo man die Supply-Voltage sehr kurz runterfährt, in einem sehr präzisen Zeitpunkt. Unglücklicherweise muss man da halt leider löten, was, ja, ne, wollen wir nicht. Das ist nicht, was ich will.
Und das bedeutet auch, dass wir ein paar Widerstände entfernen müssen. Das betrifft auch die Spannungsversorgung und es ist ein BGA-Chip, wir müssen gucken, wo die Spannungsversorgung ist. Das ist alles kompliziert, wollen wir nicht machen. Deswegen kümmern wir uns jetzt hier mit EMFI, elektromagnetischer Fault Injection, drum. Wir benutzen eine Spule, mit der wir einen starken Spannungspuls erzeugen können. Und damit können wir einen Strom injizieren an einer sehr genauen Stelle am Chip. Und wir benutzen hier einen EFMI, mit dem wir auf die richtige Stelle am Chip zeigen und dann ist der Chip gehackt. Das ist super einfach. Leider brauchen wir dafür sehr präzises Timing, wenn wir unseren Glitch in den Chip mit dem Chip angreifen wollen. Und daher brauchen wir Side Channels. In meiner Vorstellung konnten wir also ein Side Channel benutzen, um ich nehme ein Software-Defined Radio und eine sehr günstige EMFI-Spule und messe die elektromagnetische Abstrahlung des Chips während des Boots. Wir messen die magischen elektromagnetischen Wellen von dem Chip und hoffen, dass wir dadurch etwas rausfinden. Wenn wir hier ins Radiospektrum gucken, dann sehen wir dort Aktivität. Wir wissen nicht, was es ist, aber es ist ein bisschen was. Mit einem DSP fangen wir jetzt an, also das Spektrum aufzunehmen, rebooten den ACE3 mit ACE3 Tool 3 und gucken uns das Ergebnis an. Nach ein paar Tagen von Arbeit schreiben, DSP-Code. Scheiße.
Habe ich entschieden, das sieht so aus, als würde das irgendwas bedeutet. Aber man möchte hunderte Beispiele sammeln, um den ganzen Noise der anderen Komponenten loszuwerden. Wenn man Securities macht, dann stören die meine Signale. Wenn ich meine Aufnahmen mache, sind die aber nicht gleich, die starten zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich muss die auf dieselbe Zeitbasis bringen, sonst kriege ich ja keinen Durchschnitt meines Signals raus. Glücklicherweise gibt es da einen Trigger-Input. Das heißt, wir müssen nur ein Trigger-Signal finden, das gut funktioniert. Das Schöne daran ist, wir haben Zugriff auf den Flash. Das heißt, jedes Mal, wenn der Chip rebootet, dann können wir dieses Signal als Trigger für unsere Aufnahmen nutzen. Das heißt, wir starten die Aufnahme auf Chip Select. Das klingt einfach, aber das ist schwierig in der Firmware der HackerF. Ich musste da downgraden, bis es funktioniert hat, muss dann die ACA3 rebooten und dann kriege ich eine Aufnahme, die perfekt zusammenpasst. Das sieht in der Theorie so aus, zu Hause eher mehr so wie dieses Chaos da. Also super einfach. Wir haben die Chip Select sein. Und dann haben wir vergleichbare Aufnahmen bekommen, die perfekt zusammenpassen. Wenn man das visualisiert, die sind ziemlich stabil. Es gibt ein bisschen Noise da drin. Aber dann habe ich festgestellt, ich erkenne diese Signale am Anfang wieder. Die passen perfekt mit der Flash-Aktivität zusammen. Das heißt, nett. Wir haben einen Side-Channel, wir haben die ganze Arbeit gemacht, aber wie hilft uns das mit unseren Glitch in der Zeit festzulegen? Meine Idee war, ich habe die Flash-Inhalte geändert, bis sie invalid waren. Ich habe das rebootet und dann habe ich die Unterschiede verglichen. Klingt einfach, aber man muss versuchen zu flashen, bis es funktioniert, die ganzen Tests genau zusammenbringen, messen, wiederholen und so weiter und so weiter. Und dann fand ich raus, mit der originalen Firmware sah es so aus, mit der modifizierten Firmware, die nicht bootet, sieht es so aus. Und dann sieht man, der Unterschied ist genau hier am Anfang. Vielleicht ist da der kleine Fehler. Ich möchte meine Annahmen hinterfragen. Das heißt, hey, ich habe diese CRCs. In der Theorie, wenn ich die CRCs eins nach dem anderen löse, dann müsste es doch funktionieren. Das heißt, originale Firmware funktioniert. Eine von drei CRCs sind korrekt, haben wir den Fehler. Zwei von drei CRCs stimmen, kein Unterschied. Aber wenn drei von drei CRCs korrekt sind, dann sehen wir, dass die Veränderung sehr viel später ist. Und das verifiziert, dass unser Signal etwas bedeutet, das auch nützlich für uns ist. Und es bestätigt uns auch, vielleicht versuchen wir hier den Glitch zu setzen. Okay, nächstes Problem. Der Ort, wo man den Glitch einführt, ist super wichtig. Unglücklicherweise, also normalerweise benutzt man ein CNC-kontrolliertes Ding, um das Netz zu positionieren und so weiter. Unglücklicherweise habe ich mein CNC zerstört, weil ich 330 Volt reingepumpt habe. Einfach nicht fragen. Das heißt, ich dachte, ich nehme einfach den größten Test, den ich habe, der ungefähr so groß ist wie der Chip, und spare mir den ganzen Alignment-Gedöns. Ich habe ein paar Freunde gefragt, die das professionell machen. Die haben mich ausgelacht. Ja, wir haben den Chip-Shouter. Ich benutzte Chip-Whisperer, um es auszulösen. Ich habe Ground Connection und so weiter. Was hier nicht gezeigt wird, sind die Tage des Debuggings. Das ist ein Foto-Op. Es hat halt so ausgesehen in echt. Und wenn man dran rüttelt, dann fällt es auseinander. Das heißt, mein erster Versuch war, ich versuche, den Versionsstring zu ändern. Ich habe ihn gesehen, lass ihn verändern, und weil ich konnte sehr einfach sehen, was ich vom Computer, vom User Space gelesen habe. Ihr seht hier, wir haben die Firmware Version 45, ich habe es im Flash-Inhalt geändert und dann habe ich es geglitscht. Wir haben Husky und Chipshouter. Ah, das lief am Laptop. Das heißt, der Laptop hat sich selbst geglitscht, weil ich Zugriff auf den Status brauchte. Das heißt, wir haben Husky geladen, Chipshouter ausgelöst, AC3 gerebootet und für den Glitch gewartet. Und man kann den Status sehen im Bootloader-Mode. Wir können das benutzen, um zu verifizieren, ob der Glitch funktioniert hat. Wenn wir die falsche Firmware installiert haben, geht es in den ADFU-Modus, den sogenannten. Das heißt, wir machen das. Das ist das tatsächliche Python-Script. Das sind nur 20 Zeilen oder so. Wir lassen es mal laufen und dann sieht man einen Glitch alle 1,5 Sekunden oder so. Und da fängt das Problem an, weil manchmal antwortet die Ace nicht mehr. Dann muss man Auto-Reboot machen. Wenn man aber einen Neustart machen, dann lädt das MacBook nicht mehr und dann hast du nur noch 8 Stunden, bis die Batterie los ist. Du musst das IC3 wiederherstellen und neu anfangen. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich dachte, baue ich einen Batterieemulator, das was vielleicht länger dauert, oder versuche ich es einfach ein paar Mal? Das heißt, ich habe es auf dem faulen Weg versucht, habe es einfach ein paar Mal versucht. Und früher oder später hatte ich tatsächlich Erfolg. Ich habe die Versionsnummer geändert, das ACE3. Yeah, wir haben den ACE3 geglitcht. Awesome.
So, aber denkt dran, wir können nur die Patches ändern. Wir wissen aber nicht, was die Patches überhaupt patchen. Wir haben kein Input oder Output. Also selbst wenn unser Code läuft, wie kriegen wir die Firmware raus? Also vielleicht können wir da eine Schleife einmachen und das über EM messen oder so. Also wir können die Funktionen ersetzen, aber wir wissen nicht, was die Funktionen machen. Aber ihr erinnert euch an diese 4CC, oder 4CC-Befehle. Ich habe ein Skript gebaut, das durch die Patches sucht nach diesen 4CC-Befehlen und schließlich eine Funktion gefunden, die sehr viele 4CC-Befehle hat. Und ich dachte, vielleicht patchen die die gleiche Funktion auf dem ACE2 und auf dem ACE3, weil auf dem ACE2 kann ich ja rausfinden, wann wird es aufgerufen, was macht das da überhaupt. Also, auf dem ACE2 habe ich schließlich fast den gleichen Patch gefunden zwischen ACE2 und ACE3. Und das ist der USBW-Befehlshändler. Ich habe keine Ahnung, was der macht, aber ich wusste, ich kann den vom User Space aufrufen, weil ich kann dieses USBW-Command so schicken und ich kann das patchen. Also das Problem ist, wenn man da eine Payload bauen will, dann müsst ihr dran denken, jeder Versuch einer Payload brauche vielleicht 16 Stunden, bis ich einen erfolgreichen Lauf kriege. Also wir sollten es am besten zum ersten Mal schon richtig machen. Also habe ich natürlich nicht gemacht, aber theoretisch wäre alles gut. Und mein erstes Ziel war, ich möchte gerne die Firmware des Chips auslesen. Also wir hätten gerne eine Read-Payload. Glücklicherweise für uns, ihr erinnert euch, wir haben diese ML, MW, MM Händler gefunden und das ist eine bestehende Read-Function vom ACE2, also die können wir nehmen, die gibt Daten in die User-Space zurück, die macht genau das, was ich will, also muss ich nur die Assembly dieser Funktion nehmen, in meinen gepatchtes Flash kopieren und dann hatte ich einen trivialen Memory-Reader. Also Apple hat meine Payload für mich geschrieben. Fantastisch, vielen Dank an Apple. Und das gibt also 4 Bytes an die Adresse zurück. Also ja, 2. Versuch. Ersetzen wir das USBW-Befehl. Wir gehen durch den ganzen Versuch wieder mit dem Glitchen und nach ein paar Stunden hat es funktioniert. Und ich konnte tatsächlich den USBW-Befehl aufrufen mit einer Adresse und habe etwas zurückbekommen. Wenn ihr sehr viel Arm-Reversing macht, dann kennt ihr vielleicht schon, was das da ist. Irgendwelche Ideen? Nein? Wenn man es umkehrt, dann ist es 20.06.0000 und das ist normalerweise die RAM-Region auf Cortex-M. Das ist der Stack-Pointer-Reset-Value. Also wir haben diese Zahl gesehen und sofort gewusst, okay, das funktioniert. Wir lesen echtes Memory da und nicht einfach nur zufälliges Zeug. Also wir können beliebigen Speicher lesen und speichern. Hurra, jetzt ist Zeit zum Dumpen. So, das Problem ist, ich konnte nur 4 Bytes auf einmal dumpen. Und ich konnte nur 0,7 Reads pro Sekunde machen. Und die Batterie hält nur 8 Stunden lang. Also ich musste das mehrere Male machen, um die ganze Firmware zu dumpen. Aber am Ende habe ich den vollständigen Dump der ACE3 ROM und RAM gekriegt. Fantastisch.
Im Wesentlichen ist es also möglich, unbekanntes Silicon zu dumpen. Es ist schwierig, aber nicht super schwierig. Es ist hauptsächlich Persistenz. Bist du blöd genug, das für 2 Wochen am Stück zu machen? Ja, wir können Code Execution hinbekommen, ohne dass wir die Firmware haben, was sehr interessant war. Und jetzt können wir uns endlich um den ACE3 kümmern. Das Problem ist, das ist alles super teuer. Das ganze Equipment kostet ungefähr 5.000 plus das MacBook. Also habe ich mich dazu entschlossen, das alles in den Chip-Shouter Pico EMP zu integrieren. Es ist nicht ganz so gut, es dauert viel länger, um einen Erfolg zu haben, aber es kostet nur $60. Also wenn jemand sein MacBook zerstören möchte, hier habt ihr eine Lösung für $60. Wir können jetzt also Forschung mit dem ACE3 betreiben, wir können anfangen, es zu emulieren und das ist eine ganze Menge Spaß. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr habt den Talk genossen.
Danke, Thomas, für die großartige Präsentation. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt euch jetzt also für Fragen an den Mikrofonen positionieren. Und wir nehmen auch Fragen aus dem Internet entgegen. Die erste Person am Mikrofon. Die wichtige Frage, hast du das MacBook zurückgegeben? Ich habe es an einen Freund verkauft. Ich habe ihm erklärt, was ich damit gemacht habe und er hat einen ordentlichen Rabatt bekommen. Haben wir weitere Fragen? Was ist mit dem ACE1? Was für eine Software hast du benutzt? Kannst du da ein bisschen beschreiben, was du da benutzt hast? Python und Binary Ninja. Vom ACE1 habe ich leider keine Ahnung. Eine weitere Frage vom Mikrofon hinten. Was für ein Signal hast du eigentlich injiziert? Die Antwort ist nur ein Puls. Eine weitere Frage. Wie kommt man auf die Idee, sich mit sowas zu beschäftigen? Ist das ein Hobby oder ist das ein Job? Ja, es ist für mich eine gesunde Mischung aus Hobby und Job. Ich habe immer ein paar Fault Injection Setups dabei. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr damit ein bisschen rumspielen. Ich bin hier noch da, kontaktiert mich einfach. Danke für die Fragen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr Thomas auch außerhalb des Raums noch ansprechen. Vielen Dank für die sehr interessante... Thank you.